Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Binnen 24 Stunden werde er den Krieg beenden, hatte der orangefarbene Präsident aus dem Westen gesagt. Doch inzwischen waren rund 1460 Stunden vergangen, vermutlich ebenso viele weitere Menschen gestorben, schreibt Thomas Stillbauer im Feuilleton der Frankfurter Rundschau. Der andere Präsident sagte, das überfallene Land müsse zuerst aufhören, sich zu verteidigen, dann würde er auch aufhören, anzugreifen. Verrückte regierten die Welt. Auch Jürgen Habermas hatte, nämlich bei Trumps Antrittsrede, den Eindruck, der Präsident sei verrückt. Das verrät der Philosoph in einem langen Text für die Süddeutsche Zeitung. Die fantastische Beschwörung eines nun anbrechenden goldenen Zeitalters und das narzisstische Gehabe des Redners weckten bei einem unvorbereiteten Fernsehzuschauer, der an die Zeremonien vorangegangener Regierungsantritte gewöhnt war, den Eindruck der klinischen Vorführung eines psychopathologischen Falls. Habermas wirft der Bundesrepublik vor, zu lange auf den Zusammenhalt des Westens unter der Führung der USA vertraut zu haben. Diesen Westen gebe es nun nicht mehr in dieser Form. Das sei ein Epochenbruch mit tiefgreifenden Konsequenzen für Europa. Habermas spricht sich für eine gemeinsame europäische militärische Abschreckung aus. Es klingt ein wenig so, als forderte der Philosoph ein einziges Oberkommando für alle europäischen Armeen, wenn er schreibt: Nur mit kollektiver Handlungsfähigkeit, auch im Hinblick auf den Einsatz militärischer Gewalt, gewinnt sie, die EU, geopolitische Selbstständigkeit. Unwohl ist Habermas allerdings bei dem Gedanken, dass ausgerechnet Deutschland sich zu einer alle Nachbarn weit überragenden Militärmacht mausern könnte. Auch bereite ihm die Wiederbelebung einer zu Recht überwunden geglaubten militärischen Mentalität Sorgen und außerdem eine Rhetorik der Verfeindung. In seinen Worten in der SZ: Aus meiner Sicht hat sich die Stimmung in unserem Lande, auch forciert von einer einseitigen politischen Meinungsbildung, in den Sog einer gegenseitigen Verfeindung mit dem Aggressor hineinziehen lassen. Wobei man sich da beim Lesen schon fragen kann, als was man Russland, das die Ukraine angegriffen und etwa deutsche Militäranlagen und Infrastruktur ausspioniert hat, bezeichnen sollte, wenn nicht als Feind. Sanftere Worte finden sich vielleicht nach einem erholsamen Urlaub in Norwegen oder nach der Lektüre norwegischer Literatur. Nur 5,5 Millionen Menschen leben in Norwegen, aber die Literaturszene dort ist ungewöhnlich umfangreich und vielfältig. Woran liegt das? Fragt Fridtjof Küchemann in der Frankfurter Allgemeinen anlässlich des Gastauftritts des Landes bei der Leipziger Buchmesse in der nächsten Woche. Seine Antwort: Das habe unter anderem mit starker Leseförderung zu tun und mit der Tatsache, dass eine Agentur sich um die internationale Vermarktung norwegischer Bücher kümmere. Und warum ist die norwegische Literatur mit ihrer Mischung aus Melancholie, Schaurigkeit und Heimeligkeit gerade bei deutschen Lesern so erfolgreich? Das fragt Jette Wiese in der Taz. Ihre Antwort klingt so: Es ist eine möglicherweise sehr deutsche Sehnsucht danach, die Schwere des Lebens zu erfassen. In ferner Abstraktion, versteht sich. Bleiben wir bei der Taz. Die hat zum Ding der Woche die Freiheitsstatue in New York erklärt, die ein Geschenk Frankreichs war. Diese Woche forderte ein französischer Politiker es zurück. Die Vereinigten Staaten würden nicht länger die Werte verkörpern, für die die Statue stehe, heißt es in der Taz. Und weiter: Unsere Prognose? Nur eine Frage der Zeit, bis sich Lady Liberty von alleine auf den Weg macht.